NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung hier im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Ich bin Maike Wahlhorn. Sie haben es gehört. Das Thema, über das wir heute Abend hier sprechen möchten, ist der Wolf, ein Tier, das gerade dabei ist, sich in Deutschland wieder anzusiedeln. Was bedeutet das für uns und wie gefährlich sind Wölfe wirklich? Diesen Fragen möchten wir heute Abend hier auf unserem Podium nachgehen. Wir haben drei Experten dazu eingeladen. Zum einen Raoul Reding, Wildbiologe und hauptamtlicher Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft in Niedersachsen. Außerdem Ulrich Joger, auch Biologe und auch Direktor des Naturhistorischen Museums in Braunschweig. Und auch Matthias Vogelsang, Wolfsexperte und auch Wolfsbeauftragter in Hildesheim. Bevor wir hier auf dem Podium aber über die Risiken und Chancen sprechen wollen, die die Rückkehr des Wolfes mit sich bringt, möchte ich mal das Publikum hier im Haus der Wissenschaft fragen. Es gibt ja viele Menschen, die sich freuen darüber, dass dieses Tier wieder in Deutschland ist. Etliche betrachten aber auch die rasante Vermehrung der Wölfe durchaus mit gewissen Sorgen. Wie vielen von Ihnen geht das ähnlich? Also wie vielen macht die Rückkehr der Wölfe auch Sorgen, wenn Sie sich einfach mal melden? Oh, das sind ja einige, da möchte ich doch mal nachfragen. Ich komme mal herunter. Sie haben sich ja auch gemeldet. Ihnen macht die Rückkehr der Wölfe auch Sorgen. Warum?
Ja, sie reißen beispielsweise jede Menge Schafe, weil diese Tiere ja nicht nur unbedingt für ihren Hunger fressen, sondern auch üblicherweise mehr reißen, als sie hinterher vertilgen können. Und wir können nicht die ganze Bundesrepublik parzellieren und einzäunen.
Wir wissen ja gar nicht, was jetzt eigentlich auf uns zukommt. Und das ist es, was mir persönlich jetzt Angst macht.
Sie sind damit nicht allein. Wir haben uns mal auf der Straße umgehört, was für Gefühle die Rückkehr der Wölfe bei Menschen auslöst.
Wenn sie jetzt in Rudeln auftreten und sehr viele Schafe reißen, dann kann ich schon verstehen, dass die Bauern da ärgerlich sind, dass da irgendwie Abhilfe geschaffen werden muss.
Er ist einfach für diese Landschaft nicht mehr gemacht und irgendwann wird er auch wieder Menschen angreifen.
Ich finde, ein Wolf ist ein unglaublich tolles Tier und ich bin froh, dass sie wieder hier sind.
Ich bin neulich im Wald spazieren gegangen und da wurde es ein bisschen dämmerig und da habe ich Wildschweinspuren gesehen und da hatte ich schon Angst vor Wildschweinen. Ich denke, wenn mir jetzt einfach erstmal unverhofft ein Wolf gegenüberstehen würde, dann wäre ich einfach so ahnungslos, dass ich aller Wahrscheinlichkeit nach Angst kriege.
Man muss gucken, dass man den Wolf und das Schaf trennt.
Ich denke, das liegt auch zum Teil an Märchen, an Geschichten.
Der Wolf von die sieben Geißlein, könnte ja sein. Ne?
Der Wolf ist nicht von Grund auf böse und greift Menschen an.
Dass der Wolf nicht von Grund aus böse ist, ist wohl allen bewusst. Trotzdem wächst bei vielen Menschen die Angst vor diesem Raubtier, seit es sich wieder bei uns ansiedelt. Was auch dazu führt, dass über kaum eine andere Tierart in Deutschland so emotional diskutiert wird wie über den Wolf. Mag sein, dass das auch kulturhistorische Gründe hat. Also es gibt ja doch viele Märchen vom bösen Wolf. Da brauchen wir nur an Rotkäppchen denken. Auf der anderen Seite gibt es auch positive Geschichten. Denken wir an den römischen Gründungsmythos. Romulus und Remus sind ja von einer Wolfsmutter genährt worden. Aber heute wollen wir den Wolf mal ganz fernab von den Mythen und Märchen betrachten. Wie gefährlich sind diese Tiere wirklich und welche Folgen hat ihre Rückkehr tatsächlich? Inzwischen leben schon etwa 800 Wölfe in Deutschland. Herr Reding, Sie sind Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft in Niedersachsen. Was sind eigentlich die Aufgaben eines Wolfsbeauftragten?
Meine Aufgaben sind die Koordinierung des Wolfsmonitorings in Niedersachsen und gleichzeitig hat man auch eine betroffene Interessensgruppe mit einbezogen, was natürlich dann auch akzeptanzfördernd bei den Leuten vor Ort ist, die tatsächlich mit dem Thema Wolf direkt befasst sind.
Das heißt, Sie wissen Bescheid darüber, wie viele Wölfe es inzwischen in Niedersachsen gibt, wie viele sind es denn?
Also in unserem Monitoring zählen wir hauptsächlich die nachgewiesenen Territorien. Und in unseren Nachweisen sind wir an nationale Monitoringstandards gebunden, um natürlich eine wissenschaftliche Validität und auch eine nationale und auch internationale Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. Und das sind aktuell 18 Stück, davon 13 Rudel, 3 Paare und einen residenten Einzelwolf. Wenn wir das dann hochrechnen, dann kommen wir auf eine Zahl von ungefähr 150, 160 Wölfe aktuell.
Wissen Sie auch die Bestandszahlen von Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern?
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es meines Wissens nach 6 nachgewiesene Wolfsterritorien, davon 3 Rudel, 2 Paare und einen residenten Einzelwolf.
Wie viele Wölfe sind das ungefähr?
Wie viele Wölfe es dann ungefähr sind, ist relativ schwer zu sagen, aber das dürfte nicht einmal die Hälfte von denen sein, die eben in Niedersachsen sind. In Schleswig-Holstein gibt es meines Wissens nach noch keine nachgewiesenen Territorien. Da gibt es ab und zu Wolfsnachweise, aber mehr auch nicht. Also hauptsächlich eben herumwandernde Jungwölfe wahrscheinlich, die noch nicht sesshaft sind oder noch keinen Paarungspartner gefunden haben.
Also selbst in Niedersachsen 160 Wölfe hört sich ja noch nicht nach sehr vielen Tieren an. Aber sie scheinen sich plötzlich ziemlich schnell in Deutschland zu vermehren. Jäger gehen durch Erfahrungen der vergangenen Jahre ja davon aus, dass sich die Population in den kommenden 3 Jahren mindestens verdoppelt haben wird. Wie ist es denn plötzlich zu diesem rasanten Anstieg der Bestandszahlen gekommen? Denn unter dem Schutz stehen die Tiere ja schon mehr als ein paar Jahre. Herr Joga, können Sie uns darauf eine Antwort sagen?
Ja, wir hatten den Wolf verloren in Deutschland.
Wir haben ihn nicht verloren, sondern er ist getötet worden.
Ganz klar, er ist nicht von selbst gegangen, er ist bejagt worden. Ja, in Ostsachsen haben die ersten Populationen sich wieder gebildet, Ende der 90er Jahre. Dann folgte zunächst mal dort ein Aufbau der Populationen, also eine Vermehrung. Und schließlich haben die Jungwölfe, die natürlich immer diejenigen sind, die neue Territorien begründen, den Weg nach Westen angetreten.
Aber wie kommt es zu dieser rasanten Vermehrung?
Der Grund überhaupt sind die hohen Wildbestände. Der Wolf ernährt sich von Rehen, jungen Hirschen, Hirschkälbern und jungen Wildschweinen. Und diese 3 Wildarten haben gewaltig zugenommen in den letzten, kann man sagen, 50 Jahren.
Also gab es in den vergangenen 50 Jahren nie so viele Rehe oder Wildschweine wie heute?
Richtig, die haben zugenommen, ganz gewaltig.
Woran liegt das?
Das liegt an der Landwirtschaft zum großen Teil. Maisfelder sind zum Beispiel für Wildschweine ideal. Und es ist natürlich auch so, dass die Wildbestände auch auf einen höheren Stand gebracht wurden als früher.
Das heißt?
Da müssen wir die Jäger fragen, wie sie das bewerkstelligen. Aber die Jäger haben sich natürlich lange Zeit um erhöhte Wildbestände bemüht, durch Fütterung im Winter und so weiter. Also jedenfalls sind die Wildbestände bei uns außerordentlich hoch. Also es ist eigentlich eine übernatürliche Dichte.
Herr Reding, möchten Sie dazu was sagen?
Ja, also wir haben relativ hohe Wildbestände. Aber der Hauptgrund, dass der Wolf überhaupt diesen Erfolg feiern kann, ist, dass aufgrund seines hohen Schutzstatus, ne, den er ja durch Regelungen auf nationaler und internationaler Ebene bekommen hat.
Aber den hatte er ja auch in den vergangenen Jahren vorher schon.
Ja, aber er musste sich ja auch erstmal durch Polen kämpfen, bis er hierher kommen konnte. Was jetzt diese rasche Verbreitung angeht, der Wolf ist ein Tier, welches eine extrem hohe Reproduktionsrate hat und der Wolf ist natürlich extrem anpassungsfähig und hat auch keine Feinde hier. Er braucht also auch keine Angst vor den Menschen oder einen dicht besiedelten Raum zu haben.
In unserer Runde sitzt ja auch Matthias Vogelsang. Er ist Wolfsbeauftragter in Hildesheim, beschäftigt sich also auch mit der Wiederansiedlung dieser Tiere. Was glauben Sie, Herr Vogelsang, warum kehren diese Tiere nach Deutschland zurück? Unsere Landschaft hat sich in den vergangenen 100 Jahren ja sehr stark verändert. Durch die dichtere Bebauung, auch in einer Art, die für diese Tiere vielleicht auch eher eine Abschreckung sein könnte. Und trotzdem werden es mehr. Warum?
Also zum einen ist der Wolf immer ein sogenannter Kulturfolger gewesen. Und das bleibt er auch. Das heißt, er ist uns Menschen immer in einem sicheren Abstand gefolgt. Aber ich möchte noch mal ganz kurz vielleicht auf das Statement von Herrn Redingen noch mal ganz kurz darauf eingehen. Der Wolf hat im Gegensatz zu vielen anderen Wildtierarten eine relativ kleine Reproduktionsrate. Ein Wolf reproduziert nur einmal im Jahr. Dabei haben wir eine Sterblichkeitsrate im Schnitt zwischen 30% und 40%. Der Wolf hat auch einen Feind, Herr Redingen, und das ist nämlich weiterhin der Mensch. Wir bewegen uns fort durch den Straßen- und Schienenverkehr. Und allein im Jahr 2018 vom 1. Januar an bis zum heutigen Tage sind 13 Wölfe hier in Niedersachsen durch den Straßenverkehr ums Leben gekommen. Also ich möchte das einfach nur mal so ein bisschen berichtigen, weil gerade, ich sage das mal, von gewissen Personengruppen immer eine einseitige Aufklärung stattfindet und da bin ich einfach nicht mit einverstanden. Aber zurück nochmal. Zurück natürlich zu der eigentlichen Kernfrage. Der Wolf hat optimale Bedingungen hier in Deutschland vorzufinden. Deutschland ist innerhalb der EU das mit am dicht bewaldeten oder die höchste Walddichte überhaupt mit einem sehr hohen Wildtierbestand. Das heißt also, der Teller ist reichlich gedeckt und ich denke einfach mal, das sind Bedingungen, die wir dem Wolf einfach dementsprechend dann belassen sollten.
Herr Reding, die Braunschweiger Zeitung bekommt zu den Themen unserer gemeinsamen Veranstaltungen hier in Braunschweig auch immer Leserfragen. Einer der Leser wollte wissen, ob auch bereits Wölfe zwischen dem Elm- und dem Lappwald, also den Waldgebieten östlich von Braunschweig, gesehen wurden. Können Sie dazu Auskunft geben? Wissen Sie da etwas drüber?
Ich habe die Zahlen oder die Karte jetzt nicht ganz genau im Kopf. Wir kriegen mittlerweile schon fast 3000 Meldungen im Jahr rein. Da kann ich mich leider nicht an jede einzelne Meldung erinnern. Aber an einen definitiven Wolfsnachweis aus der Gegend kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das würde ich schon ziemlich sicher ausschließen.
In welchen Gebieten in Niedersachsen wurden denn bislang die meisten Wölfe gesichtet?
Ja, die meisten Sichtungen und auch logischerweise Nachweise haben wir um die Truppenübungsplätze und im Lüneburger Heide. Dann gibt es noch zwei, drei weitere Gebiete im Cuxhaven und Barnsdorf, vielleicht auch noch ganz im Westen um diesen Platz bei Meppen herum. Da gibt es eben die meisten Nachweise und eben auch wahrscheinlich Wölfe, denen man spricht.
Gerade haben Sie von Cuxhaven gesprochen. Wie ist es denn mit den Städten? Es heißt ja immer wieder, diese Tiere nähern sich inzwischen auch den Städten. Haben Sie da Erfahrungen in Niedersachsen?
Ja, bei Cuxhaven reden wir vom Landkreis Cuxhaven, noch ein bisschen weiter weg von der Stadt Cuxhaven. Aber was die Städte angeht, da gibt es jährlich zum gewissen Zeitpunkt ab und zu dann eine Häufung von Sichtungen von Wölfen bei Dörfern oder in Dörfern. Oftmals daneben Jungtiere, die noch unerfahren sind. Wir im Monitoring dokumentieren diese Fälle und leiten die dann an die dafür zuständigen Behörden dann weiter.
Aber Sie haben von Dörfern gesprochen oder auch von Städten?
Von beidem. Es hat ja auch schon Sichtungen in Nienburg oder in Walsrode gegeben, aber meistens sind es natürlich Dörfer.
Woran liegt das, dass die Wölfe überhaupt in die Städte ziehen?
Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Der plausibelste Grund oder dass das am meisten eben vorkommt, ist, dass eben unerfahrene Wölfe dann in einen Waldtrichter kommen oder zwischen zwei Straßen eingeschlossen sind und dann in ein Dorf reinkommen, dann aber auch zügig wieder rausgehen. Andere Gründe können natürlich sein, dass sie positive Erfahrungen mit der menschlichen Nähe gemacht haben. Zum Beispiel leicht verfügbare Nahrung oder läufige Hündinnen und so weiter. Das könnte natürlich ein positiver Reiz für einen Wolf sein, die menschliche Nähe öfter aufzusuchen.
Glauben Sie, dass der Wolf dann irgendwann auch in Städten in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein oder sogar in einer Großstadt wie Hamburg auftauchen könnte?
Im Stadtzentrum vielleicht nicht unbedingt, aber im Stadtrandgebiet, das ist sehr wahrscheinlich, ja. Vor allem da, wo es viel Grünes gibt.
Herr Vogelsang, was möchten Sie dazu sagen? Sie haben mich eben angestupst.
Also eine Schwalbe macht längst noch keinen Sommer. Und wenn wir vereinzelte Wölfe tatsächlich mal durch die Ortschaft laufen sehen, dann müssen wir das nicht als Gefahr oder als Bedrohung ansehen. Diese typische Argumentation, oh Gott, jetzt lief tatsächlich mal ein Wolf am Dorfrand oder durch eine Dorfstraße durch und schon müssen die Mütter ihre Kinder reinholen. Genau das ist diese Geschichte, die wir in den letzten 100 Jahren immer wieder vorgelesen bekommen haben. Und von dem müssen wir weg. Der NABU hat sich auf die Fahne geschrieben, Rotkäppchen lügen. Das müssen wir endlich mal verstehen und begreifen. Rotkäppchen entspricht nicht der Wahrheit, sondern es sind ganz einfache, von uns Menschen erfundene Märchen.
Ob nun auf dem Land oder in den Städten, Deutschland ist für die Wölfe ja nun nicht gerade zu einem Schlaraffenland geworden. Im Gegenteil, es gibt ja deutlich mehr Gefahren für diese Tiere als vor 100 Jahren. Also da müssen wir wirklich nur an den Straßenverkehr denken. Immer wieder gibt es Meldungen von überfahrenen Wölfen, leider auch immer wieder welche von illegalen Tötungen. Was glauben Sie, Herr Joger? Es werden ja mehr, aber wie viele Wölfe wird es in Deutschland unter diesen Bedingungen überhaupt noch in Zukunft geben können?
Es gibt eine Schätzung, die wohl realistisch scheint, dass etwa 450 Wolfsrudel in ganz Deutschland existieren können, wenn man die möglichen Territorien zusammenzählt, die hier in Deutschland gebildet werden können. Das wird vielleicht auch erreicht werden, vielleicht auch nicht. Man muss bei der Mortalität bedenken, dass der höchste Mortalitätsfaktor tatsächlich der Straßenverkehr ist. Es werden weit mehr Wölfe überfahren als durch andere Unfälle oder Ursachen sterben. Das ist also ein wichtiger Punkt. Viele verletzte Wölfe sind auch bekannt, die sich dann noch gerettet haben und noch weiterleben konnten, aber kaum einer stirbt eines natürlichen Todes. Also das Leben der Wölfe ist schon einmal begrenzt. Trotzdem haben sie doch eine Vermehrungskapazität, die wir sehen, die uns zunächst jetzt erwarten lässt, dass die Bestände im gleichen Tempo weiter ansteigen werden und entsprechend werden sie auch Territorien bilden in Gebieten, wo sie heute noch nicht sind. Der Wolf ist ein hochintelligentes Tier, sehr lernfähig, kann sich deswegen auch anpassen an Lebensräume, die weit entfernt sind von dem ursprünglichen Lebensraum. Das sehen wir zum Beispiel in anderen Ländern, in Rumänien, wo sie also auch dann gelernt haben, auf Müllkippen zu leben. Das ist also durchaus drin. Und was Herr Vogelsang sagte, ist völlig richtig. Die Gefahr besteht zum Beispiel durch Fütterungen, dass er die Scheu vor dem Menschen verliert. Das muss vermieden werden. Dann kommt es nämlich zu Konflikten.
Fest steht, es werden mehr Rudel, aber bisher sind es ja, wie ja schon gesagt, etwa 800 Tiere. 800 Wölfe ist ja noch eine überschaubare Zahl. Aber trotzdem lösen die Wölfe bei manchen Menschen eine längst vergessene Furcht vor Raubtieren aus. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, Herr Vogelsang?
Wissen Sie, wenn wir die Angst über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte schüren oder am Leben erhalten, dann ist es natürlich schwierig, wenn wir nach 100 Jahren mit dem Tier konfrontiert werden, dann auf einmal zu sagen, ey, ihr braucht keine Angst vor dem Wolf zu haben. Deswegen betreiben wir im Wiesengehege in Springe Aufklärung zum Thema Wolf. Ich gehöre ganz klar zu der Fraktion, die den Wolf als willkommen heißen, aber ich sage auch allen die Nachteile, die wir durch den Wolf zu erwarten haben. Diese Urangst, die wir vor dem Wolf haben, da arbeiten wir dran. Und ich sage nur eins, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung.
Gerade in Niedersachsen sind aber trotzdem die Wölfe ein sehr stark umstrittenes Thema. Und das schon seit Beginn ihrer Rückkehr. Von Anfang an waren nicht alle Menschen nur begeistert. Der erste Wolf, der in Niedersachsen wieder gesichtet wurde, wurde dann ja sogar illegal getötet. Herr Joger, Sie haben die Stimmung ja damals mitbekommen und dann ja auch diese große Wolfsausstellung im Naturhistorischen Museum gemacht. Was haben Sie den Besuchern in der Ausstellung damals gezeigt?
Ja, es ging vor allen Dingen damals um Aufklärung und ich denke, das ist auch heute noch sehr notwendig. Das fing an mit der Frage, wie erkennt man überhaupt Wolfsspuren? Er hat ja einen eigenen Gang, der sich unterscheidet von dem Gang eines Hundes. Und das ist überhaupt sehr wichtig. Streunende Hunde werden sehr häufig mit Wölfen verwechselt. Da muss man schon mal sehr vorsichtig sein. Dann haben wir in dieser Ausstellung, damals war der Wolf ja in Niedersachsen noch nicht etabliert, haben wir die ganzen Erfahrungen über damals 15 Jahre immerhin aus Sachsen und dem angrenzenden Brandenburg zusammengetragen und den Menschen erläutert, wie wenig doch an wirklich ernsthaften Konflikten dort aufgetreten sind. Es gab keinen einzigen Todesfall, auch noch nicht mal einen verletzten Menschen durch einen Wolf, keinen Angriff. Es gab natürlich die Probleme mit den Schafhirten und ihren Tieren, aber die sind auch in Sachsen relativ gut in den Griff gekommen durch die Verwendung von Elektrozäunen und den Wachhunden für die Schafe, Herdenschutzhunde, danke schön. Ja, Herdenschutzhunde ist der richtige Begriff. Da mussten sich die Schafhalter umstellen. Aber es hat sich dann gezeigt, dass tatsächlich sehr stark auch diese Gefahr für die Herden zurückgegangen ist. Und wir haben ja heute noch, nach über 20 Jahren, Schafhalter in dem Wolfsgebiet in Sachsen. Also es klappt mit der Koexistenz. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten damals auch schon Diskussionen mit Jägern und Schafhaltern. Und die Diskussion war natürlich ziemlich heiß in der Zeit, weil die Ängste sehr groß waren. Und ich stelle fest, die sind immer noch am Laufen, leider. Also die Aufklärung ist nach wie vor erforderlich.
Sie haben uns ja auch diesen Wolf hier, ich gehe mal dorthin, diesen Wolf hier zu unserer Veranstaltung mitgebracht. Er ist ausgestopft, also darum schon mal nicht gefährlich. Sieht aber doch, wenn ich ihn mir so genau angucke, doch ganz schön gefährlich aus. Der fletscht doch die Zähne, oder?
Ja, natürlich ist der Wolf ein Raubtier, ein Beutegreifer. Das ist seine Natur und diese Natur soll man auch nicht kleinreden. Er ist in der Lage, auch einen Menschen zu töten, wenn er das will. Er will es nur normalerweise nicht. Der Mensch gehört nicht zu seinem Beutespektrum. Er hat Respekt vor Menschen. Aber ich will auch nicht bestreiten, dass es für Kinder, die alleine im Wald sind, durchaus eine Gefahr durch Wölfe geben kann. Es gibt einige Todesfälle aus den 70er und 90er Jahren in Spanien. Da sind 4 Kinder von einem Wolf, der vielleicht verhaltensauffällig war, oder es waren aber, da das 20 Jahre dazwischen sind, müssen es 2 verschiedene Wölfe gewesen sein. Also 2 Wölfe haben dort in bestimmten zeitlichen Abständen Kinder getötet, als Beute betrachtet und gefressen. Also das ist schon eine Gefahr, die man nicht ganz ausschließen kann. Es hängt sehr stark davon ab, wie die Wölfe leben. Wenn sie gewöhnt sind an Wild als Nahrung, passiert das normalerweise nicht. Denn dort in Spanien haben sie Hühnerställe als Nahrungsquelle gehabt, haben also die Hühnerställe überfallen. Das ist eine ungewöhnliche Situation gewesen, also nicht übertragbar auf unsere Situation hier.
Also wenn ich jetzt mir den Wolf nochmal angucke dann und jetzt mal vorsichtig auf diesen Podest, auf dem er steht, gehe, dann ist der ja nicht besonders groß. Der geht mir gerade mal zum Knie. Ist der ausgewachsen?
Er ist ausgewachsen. Es gibt größere Wölfe in der kanadischen Arktis zum Beispiel. Da werden sie sehr viel größer, doppelt so schwer. Es gibt auch kleinere Wölfe. In Südeuropa werden sie nicht so groß. Das ist halt ein durchschnittlicher Wolf, den wir hier sehen. Der Wolf ist nicht größer als ein Hund, als ein Schäferhund normalerweise.
Herr Vogelsang, Sie sind nicht nur Wolfsbeauftragter in Hildesheim. Sie leben ja auch mit Wölfen zusammen, die keinesfalls ausgestopft sind. Wie muss ich mir so ein Zusammenleben mit Raubtieren vorstellen?
Also die Wölfe, mit denen ich zusammen mein Leben teile, sind alle mit der Flasche großgezogen worden. Das heißt also, er ist und bleibt trotzdem ein Wildtier, ein Beutegreifer oder auch Raubtier genannt. Der Unterschied aber zum freilebenden Wolf ist, er hat die Scheuheit zu uns Menschen verloren. Das ist explizit gewollt durch das Großziehen mit der Flasche. Und ich teile mein Leben mit den Wölfen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ganz einfach, aktuell haben wir einen kleinen jungen Wolf bei uns zu Hause, der am kommenden Donnerstag genau 21 Tage alt wird. Und ich kann nur eins sagen, wenn ich so ein kleines Wesen von ungefähr 2200 Gramm in meinen Händen halte, was aussieht wie der berühmte Kneif-Teddy oder Steif-Teddy, meine ich, Entschuldigung, da werden natürlich Emotionen wach. Eine Wolfsmama möchte genauso ihre Kinder großziehen, wie wir Menschen das auch möchten. Und eine Wolfsmama möchte ihre Kinder ohne uns Menschen großziehen. Das heißt, die Wölfe, die draußen leben, sie suchen nicht die Nähe des Menschen auf, um den sozialen Kontakt zu haben, sondern hier ist der soziale Kontakt. Diese Tiere sind in einem Gehege geboren worden und wie Konrad Lorenz in den 50er Jahren schon diesen berühmten Satz gesagt hat, erst wenn es einzelnen Menschen gelingt, sich, ich sag das mal, in eine Tierart mehr oder weniger hereinversetzen lassen zu können, involviert oder anerkannt zu werden, wie der Herr Meyerhammer das bei den Wildschweinen praktiziert hat, so praktiziere ich das unter den Wölfen. Und ich kann nur eins sagen, der Wolf ist ein hochsensibles Tier. Und ich möchte vielleicht noch eins hinzufügen, gerade bei dieser Aufzucht von diesen jungen Wölfen stelle ich die kleinsten Veränderungen, wo der junge Wolf, der noch nichts sieht, der noch nichts hört, der noch nichts riecht, eine Vorsichtigkeit an den Tag. Und diese Vorsichtigkeit, die trägt er bis an sein Lebensende, also auf die Wölfe draußen gesprochen, mit sich. Und die legt er nur ab, so wie es vorhin auch schon angesprochen wurde, wenn wir Wölfe auf uns Menschen habituieren, wenn wir Wölfe anfüttern. Und ich sage immer, das Wichtigste Gesetz zum Thema Wolf ist, keine Nahrung einfach unbeachtet irgendwo in den Wäldern oder sonst wo auf den Auen, auf den Wiesen irgendwo hinterlassen. Der Wolf hat ein gutes Sinnesorgan, das ist seine Nase. Ein Wolf kann ca. 100 Mal besser riechen wie ein Hund. Also mein Leben mit den Wölfen teile ich und ich bin noch nie gebissen worden. Und ich sage Ihnen, ich habe zu Hause nicht nur Wölfe, sondern auch einen Schäferhund, jetzt einen ganz kleinen Rottweiler und einen Beagle. Von dem Schäferhund gebissen zu werden, die Gefahr ist um ein unbekanntes X größer als wie von meinen Wölfen.
Aber das sind keine Hybriden, also keine Kreuzungen zwischen Hunden und Wölfen, sondern reine Wölfe, die Sie dort...
Nein, das sind keine Wolfshybriden, wo also 50% einmal Hundanteil und 50% Wolfsanteil, sondern das sind reine Wölfe. Ich habe bei mir zu Hause Polarwölfe, Timmerwölfe, sprich kanadische Wölfe und den klassischen europäischen Wolf.
Aber wo leben die Wölfe genau? Leben die auch in ihrem Haus oder ihrem Garten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, also die Wölfe leben in einem, ich sage es mal, Gehege, wie wir sie wahrscheinlich alle klassisch aus den Wildparks oder zoologischen Einrichtungen generell herkennen. Die Haltung von Wölfen in der Privathand ist Gott sei Dank auch genehmigungspflichtig. Also da kann sich nicht mal eben jemand sagen, ich hole mir jetzt aus dem Zoo XY mal eben zwei Wölfe und halte die in meinem Haus. Ein Wolf ist und bleibt ein Wildtier und alles, was die Wölfe draußen machen, das heißt, man Stöckchen abzweigen, abknicken, das heißt, einen jungen Baum, das machen die dann auch anfänglich bei uns zu Hause. Und wir sagen immer, so spätestens zur 10., 11. Woche ist das im Haus vorbei. Ein Wolf übrigens wird nicht stubenrein und dann muss der Wolf in ein Gehege verbracht werden, wo er seinen natürlichen Instinkten dementsprechend nachgehen kann. Er kann alles machen, nur das Jagen, das ist ihm praktisch in der menschlichen Obhut genommen worden. Aber der Jagdinstinkt ist trotzdem zu 100% jederzeit abrufbar.
Ja, nun bleiben diese Tiere, Sie haben es eben auch mehrfach gesagt, ja auch Raubtiere. Hatten Sie nie Angst vor ihnen?
Nein, ich habe nie Angst vor den Wölfen. Und nochmal, ich habe eher Angst vor jedem fremden Hund. Ich bin auch ein Hundeliebhaber, aber nicht vor den Wölfen. Und wir dürfen aber nicht eins machen, wir dürfen die klassische Gehegehaltung mit den freilebenden Wölfen vergleichen. Das heißt, hier meinen wir Menschen mit viel oder wenig Erfahrung, eine künstliche Wolfsgruppe zusammengestellt zu haben, die auch harmoniert. Und das muss halt eben nicht der Fall sein. Das heißt also, ich stelle vier Wölfe oder ich vergesellschafte vier Wölfe in ein Gehege. Die können miteinander auskommen, müssen sie aber nicht. Der freilebende Wolf, wenn er feststellt, die mögen mich nicht mehr oder ich mag meine Artgenossen nicht, der hat die Chance abzuwandern. Das hat der Gehegewolf natürlich nicht. Und deswegen sind wir immer darauf bedacht, die richtigen Konstellationen auch zusammenzustellen. Das ist ganz wichtig.
Wir haben jetzt viel über die Angst vorm Wolf gesprochen, aber wie gefährlich sind die Tiere wirklich für andere Tiere, aber eben auch für uns Menschen? Beginnen wir nochmal mit der Gefahr für den Menschen. Herr Reding, können Sie mir eine Antwort darauf geben? Gibt es diese Gefahr?
Die Gefahr für den Menschen, eine gewisse Gefahr gibt es immer für den Menschen. Es hat Unfälle mit Wölfen gegeben, auch fatale Unfälle. Aber seitdem der Wolf wieder jetzt in Deutschland ist, hat es das noch nicht gegeben.
In den letzten 20 Jahren gar keinen einzigen?
In den letzten 20 Jahren eben noch nicht. Da kann man nochmals über das Thema Scheu reden. Also das, die Scheu, wie die so besprochen wird immer, die gibt es bei Wildtieren nicht. Da reden wir nicht von Scheu, sondern von Risikomanagement. Ne? Vor allem solch intelligente Tiere wie der Wolf, die managen eben das Risiko. Also sie schätzen einfach ab, ist jetzt diese Spezies, Mensch, ist eine Gefahr für mich oder nicht. Ne? Und wie Matthias ja richtig gesagt hat, wenn die Wölfe angefüttert werden, dann verbinden die ja auch was Positives mit dem Menschen und dann kann er auch zur Gefahr werden, weil er dann keinen Bogen mehr um den Menschen macht, im Extremfall.
Wie sollten wir uns denn verhalten, wenn wir jetzt wirklich beim Spaziergang durch den Wald auf einen Wolf treffen?
Ja, erstmal stehen bleiben und einen respektablen Abstand halten. Und wichtigste Rede wurde ja auch schon gesagt, auf gar keinen Fall anfüttern, um noch ein schönes Foto machen zu können. Das wäre genau das, was eben ein solches problematisches Verhalten hervorrufen könnte. Respektablen Abstand halten, sich aufmerksam machen, dem Wolf zeigen, dass man ihn gesehen hat und dass er einen auch sieht. Man will ja nicht das Risiko eingehen, den Wolf unfreiwillig zu erschrecken. Und wenn der Wind ungünstig steht und der Wolf irgendwie seine Gedanken woanders hat, kann das mal passieren. In der Regel kriegt er aber eher von Ihnen Witterung als Sie von ihm. Ne? Die meisten Sichtungen laufen so ab, dann sieht man einen Wolf, dann haut er auch wieder ab. Ne? Oftmals am Feldweg oder eben im Wald. Manchmal kann der Wolf aber auch ein paar Minuten stehen bleiben, guckt sich das Ganze ein bisschen an, weil er nicht so genau weiß, was er in der Situation anfangen soll. Ist vielleicht auch neugierig, vor allem Jungwölfe können ziemlich neugierig sein und sich auch den Menschen dann nähern. Wenn dann aber eine doch heftigere Gegenreaktion kommt, eben einmal laut schreien oder eben sich ganz groß machen, mit der Jacke rumwedeln, dann ist das auch in den meisten Fällen wieder vorbei. Das
heißt, was ist, wenn wir zurück auf unserem Waldspaziergang plötzlich stolpern, fallen und dann vielleicht uns auch nicht mehr so schnell aufrappeln können und der Wolf sieht das?
Die Situation ist meines Wissens bis jetzt noch nicht hier aufgetaucht, aber es kann immer passieren, dass der Wolf dann angreift. Diese Wahrscheinlichkeit ist nie ausgeschlossen, ne? Aber ich schätze diese Wahrscheinlichkeit gering ein, weil der Mensch nicht Teil des Beuteschemas des Wolfs. Der Mensch sieht anders aus, er klingt anders, er riecht anders, ist eine dünne Struktur in der Landschaft, also meistens eine dünne Struktur. man geht sich aus dem Weg.
Herr Vogelsang, Sie möchten dazu was sagen.
Ja, also es gibt eine wissenschaftliche Studie, die zu dem Ergebnis gekommen ist, bevor du von einem Wolf angegriffen wirst, wirst du von einem Bienenschwarm angegriffen. Das heißt also, die Chance ist 1 zu 50 Millionen. Also ich glaube, das darf ich vielleicht kurz erwähnen, wir sollten uns nicht die Gedanken um das wenigen Wolfes machen, sondern um den Plastikmüll, der mittlerweile im Grönlandeis angekommen ist.
Das ist ein anderes Thema.
Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, es ist in anderen Dingen 2:02.
Aber wie ist das grundsätzlich, Herr Yoga? Also für ein Raubtier, das heute in Deutschland lebt, also für uns selbst, wie wir eben gesehen haben, ist er eigentlich gar nicht so groß. Aber für ein Raubtier, das heute in Deutschland lebt, ist der Wolf dann ja doch ganz schön groß. Und ist er jetzt für uns zumindest das gefährlichste wildlebende Tier hier in Deutschland?
Nein, natürlich nicht. Nach der Statistik ist das Wildschwein wesentlich gefährlicher. Da gibt es tatsächlich Todesfälle in den letzten Jahren durch Angriffe. Da haben wir also ein wesentlich gefährlicheres Tier. Aber selbst harmlos erscheinende Tiere wie Kühe und Pferde haben mehr Menschen auf dem Gewissen als Wölfe. Selbst wenn man ganz Europa betrachtet, Gebiete, wo es den Wolf in größerer Zahl gibt als bei uns, sterben immer noch mehr Menschen durch Hausrinder oder Pferde. Das sind natürlich dann Reiter im Wesentlichen, Reitunfälle in dem einen Fall. Beim Rind sind es dann Panikreaktionen dieser Rinder, die dann den Menschen einfach niedertrampeln, nicht? Oft den eigenen Hirten. Also das sind größere Gefahren. Und die Biene wurde gerade angesprochen, die hat natürlich auch viel mehr Todesfälle verursacht als der Wolf. Also da ist der Wolf ganz weit hinten. Er kommt nicht unter die ersten 20 Todesursachen unter den gefährlichen Tieren.
Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sterben sogar jedes Jahr auch 1 bis 6 Menschen an Hundeattacken. Das sind nun keine wildlebenden Tiere.
Auf Platz 3 der gefährlichen Tiere. Am gefährlichsten ist der Moskito in den Tropen, natürlich, nicht bei uns, weil er Krankheiten überträgt. Am zweitgefährlichsten die Giftschlangen, auch nicht bei uns. Und dann kommt der Hund. Aber muss man da bedenken, dass die Tollwut eine große Rolle spielt beim Hund, dass also sehr viele Opfer durch Hundebisse eigentlich nicht am Hundebiss, sondern an der Tollwut sterben, die bei uns ja jetzt glücklicherweise ausgerottet ist, aber in vielen anderen Ländern nicht.
Aber trotzdem möchte ich es nochmal betonen. Wölfe sind und bleiben Raubtiere. Und für andere Tiere können sie durchaus eine große Gefahr darstellen. Ein Beispiel, über das bisher eigentlich noch nicht oft gesprochen wurde, sind ja auch Hunde. Also die Gefahr, die sie für Hunde haben können. Das könnte in Zukunft auch ein Problem für Hundehalter werden. Können Sie dazu was sagen?
Ja, bei den Hunden gibt es sozusagen 2 Gefährdungsanlässe. Zum einen wird der Wolf einen einzelnen streunenden Hund, der in sein Territorium eindringt, normalerweise angreifen, weil er ihn wie jeden fremden Wolf behandelt, der auch in sein Territorium eindringt. Handelt es sich um einen Jagdhund, der möglicherweise dann auch Widerstand leistet dem Wolf, ist natürlich ein Kampf angesagt. Das kann sein.
Ein Konkurrenzkampf?
Kann man so interpretieren. Der Wolf möchte nicht, dass in seinem Territorium ein fremder Wolf sich aufhält und vertreibt ihn. Wenn der sich nicht vertreiben lässt, gibt es einen Kampf. Das ist schon oft beobachtet worden. Dann gibt es kleine Hunde, die unter Umständen ins Beutespektrum des Wolfes fallen können. Das ist auch eine Gefahr, die man nicht negieren kann. Selbst wenn ein Mensch mit dem Hund unterwegs ist, kann es passieren, ist auch schon passiert, dass der Wolf dann eben nicht den Menschen, sondern gezielt den Hund angreift, wenn er ihn als Beute betrachtet. Das lässt sich nicht ganz ausschließen.
Eine viel größere Gefahr als für Hunde sind Wölfe allerdings für ihre Beutetiere. Die Tiere, die sie von Natur aus jagen und fressen.
Also auf jeden Fall Rehwild, Rotwild, Schwarzwild, Dammwild. Und was der Wolf natürlich jetzt aktuell hier in Deutschland als ganz leichte Beute vorfindet, ist das sogenannte Muffewild. Dazu möchte ich vielleicht eins kurz sagen. Das Muffewild ist je nach Standort vor einigen Jahrzehnten hier künstlich angesiedelt worden. Das Muffewild lebt normalerweise im Gebirgen, das heißt also nicht in einer Flachlandregion. Und die Strategie des Muffewildes, dem Wolf entkommen zu können, ist tendenziell fast gleich null. Das heißt also, der Wolf, was der Mensch künstlich mehr oder weniger hier angesiedelt hat, revidiert das auf ganz normale oder auf ganz natürliche Art und Weise. Müsste der Wolf das Muffewild in seinem eigentlichen Heimatgebiet im Gebirge bejagen, wäre der Jagderfolg fast zu 100% gleich null, kann man sagen.
Ein Hauptbestandteil der Nahrung von Wölfen sind die Rehe. bei den Überbeständen an Rehen könnte das ja den Jägern auch ein bisschen die Arbeit abnehmen, oder Herr Reding? Ist doch eigentlich eine gute Nachricht.
Die Rehe, die er dann frisst, die sind dann eben auch für den Jäger nicht mehr verfügbar in dem Moment. Man hat Berechnungen gemacht, dass, wenn man jetzt natürlich eine gleichmäßige Verteilung beim Reh hat, gleichmäßige Verteilung der Dichte, dass ungefähr 2,2 Rehe pro 100 Hektar pro Jahr von Wölfen gefressen werden. Und das ist in dem Sinne noch nicht sehr viel. Aber natürlich für den einzelnen Jagdpächter kann die Situation anders sein, weil das Wild natürlich auch sein Verhalten und seine Verteilung verändert durch die neue Präsenz dieses Feindes, dieses Prädatoren. Und dadurch kann natürlich der ein oder andere Jäger sich dann vielleicht ärgern, wenn er dann während der Jagdsaison nicht mehr so viele Rehe sieht.
Also eher eine schlechte Nachricht. Eine richtig schlechte Nachricht ist allerdings die Angst und Sorge, die Schafzüchter inzwischen in Verbindung mit der Wiederansiedlung der Wölfe haben. Und für die geht es ja teilweise wirklich um ihre Existenz. Es kam immer wieder in den Nachrichten, wie viele Schafe durch Wölfe gerissen wurden. Wie viele Fälle gab es dann inzwischen in Niedersachsen?
In Niedersachsen wurden seit 2008, als die ersten Nutztierschäden dokumentiert wurden im Rahmen des Wolfsmanagements und Monitorings, seitdem wurden schon nachweislich über 1000 Tiere durch den Wolf getötet, also Nutztiere, davon über 800 Schafe und über 50 Rinder.
Und wie viele Schafe wurden mittlerweile in ganz Deutschland von den Wölfen gerissen?
Ja, also Schafe sind die wichtigste Tierart, wenn es eben um die Nutztierrisse geht. Dann haben wir aber auch noch relativ viel Gatterwild und eben Rinder. Ab und zu werden auch noch Ziegen gerissen, aber Ziegen gibt es auch nicht so viele da draußen. Also Schafe, Rinder und Gatterwild sind am meisten betroffen.
Und, ich möchte noch
was dazu sagen. Also es gibt eine Statistik aus dem Wolfsgebiet, wo der Wolf natürlich am längsten ist, in Sachsen. Da haben wir 95% Wildtiere als Beute und weniger als 1% sind Schafe oder andere Haustiere. Das ist also dort die Erfahrung. Das ist, wenn man jetzt hier bei uns sagt, es sind 1000 bisher und wir haben eine aktuelle Population von 700, vielleicht 700 Wölfen, ist das ja auch hier in Niedersachsen gar nicht viel, nicht? Wenn man bedenkt, dass diese 1000 denn aufsummiert sind über mehr als 10 Jahre.
Wie lassen sich die Weidetiere vor den Wölfen denn schützen? Also Jäger fordern ja immer wieder die Aufnahme des Wolfes in das Bundesjagdrecht. Was würde das bedeuten? Was würde da genau im Jagdrecht geregelt werden?
Aktuell hätte es wenig Einfluss, weil es nichts am aktuellen Schutzstatus des Wolfs ändern würde.
Was würde sich denn dann in dem Jagdrecht ändern?
Im Jagdrecht würde der Wolf gelistet werden. Das wäre es auch schon. Der Luchs und die Wildkatze sind ja auch im Jagdrecht gelistet und auch im Naturschutzrecht. Es ändert sich in dem Sinne nichts im Schutzstatus.
In den Schreiben des Deutschen Jagdverbandes wird ja immer wieder von einer Entnahme gesprochen. Was ist eine Entnahme genau?
Bei einer Entnahme handelt es sich um die Entnahme eines Wolfs aus der Population.
Aber was ist eine
Entnahme? Aus Managementgründen besser aus der Population entnommen werden soll. Das hat man in Niedersachsen ja schon einmal gemacht, dass man einen Wolf der Population entnommen hat. In dem Sinne hat man das Tier durch einen Schuss getötet, weil das Tier sich mehrfach den Menschen genähert hat. Das ist die Erklärung von Entnahme.
Entnahme ist also ein Abschuss, richtig?
In der Regel ein Abschuss. Es gibt diese Option, laut Managementplan einen Wolf auch zu fangen und dann in ein Gehege zu packen. Aber dies ist aus tierschutzrechtlichen Gründen sehr fragwürdig, so etwas zu machen und sollte auch aus Sicht der Wildbiologie in keinem Fall stattfinden.
Auch im Koalitionsvertrag der Großen Koalition ist die Zukunft des Wolfes ja ein Thema gewesen. Von notwendiger Bestandsreduktion ist dort die Rede. Auch das hört sich so ähnlich an wie Entnahme, aber was ist eine notwendige Bestandsreduktion?
Ich halte davon gar nichts von Bestandsreduktion. Wir müssen mal ein bisschen wegkommen von der Emotionsebene und mal in die Ebene des Tieres eintreten. Tiere haben ja auch Rechte. Sollte man zumindest annehmen. Nicht wir Menschen alleine bestimmen, was auf der Welt geschieht, sondern man sollte den anderen Lebewesen ebenso Rechte zubilligen. Und so sollte der Wolf auch das Recht haben, sich so weit zu vermehren, wie er das kann. Und das ist auch gar kein großes Problem, denn der Wolf hat große Territorien. Er vertreibt alle fremden Wölfe aus seinen Territorien. Das heißt, es wird niemals eine wirklich dichte Wolfspopulation geben. Die Menschen müssen nicht eingreifen. Der Wolf reguliert sich selbst. Und da bin ich sehr dagegen, dass man durch Abschüsse den Wolf reguliert.
Herr Vogelsang, halten Sie die Möglichkeit, Wölfe im Zweifelsfall zu töten, für eine denkbare Lösung?
Nein, ich schließe mich meinem Vorredner zu 100% an, aber ich möchte ganz gerne vielleicht mal versuchen, ganz wenige Zahlen in wenige Worte zu fassen. Es gibt circa, das ist wirklich, ich sage extra circa, seit 2000 ungefähr 3500 Nutzerrisse. Da fallen circa 1100 auf Brandenburg, 900 circa auf Sachsen, 900 circa auf Niedersachsen und 400 circa auf Sachsen-Anhalt. Wir haben ca. 4,5 Millionen € für Schutzmaßnahmen ausgegeben, das heißt Wolfsbüro, Zaunbeschaffung und so weiter und so weiter. Jetzt möchte ich vielleicht einen ganz speziellen Fall. In Brandenburg sind übers Jahr gesehen mehr als 10% der Geburten, was die Kälber anbetrifft, auf den dortigen Wiesen verendet. Das heißt also, wenn wir dagegen mal die Wolfsrisse sehen, die mit 59 stattgefunden haben, ist das verschwindend gering. Also über welches Verhältnis reden wir hier? Das ist vielleicht das, was ich vielleicht dadurch noch mal so ein bisschen unterstreichen will. Wo ist das Verhältnis? Und das frage ich mich immer und immer wieder. Ich gehe ins Internet, schaue mir ganz spezielle Seiten an, sehe immer getötete Nutztiere. Ich möchte die Schutzeinrichtung sehen. Und wenn heute ein Schäfer in einem Wolfsgebiet seine Nutztiere ohne dem entsprechenden Zaun-Equipment, das heißt Stromgerät, Zaun, Herdenschutzhunde, heute noch hält, dann macht er sich in meinen Augen mittlerweile schon strafbar. Das ist einfach so. Ich kann auch nicht der Polizei die Schuld geben, wenn ich zur Urlaubsantrittsreise meine Haustür offen lasse, die Fenstersperrangelweit offen lasse, die Bude wird ausgeräumt und fahre zur Polizei und sage, seid ihr nicht in der Lage, mein Hab und Gut schützen zu können. Ich bin in der Eigenverantwortung, meine Haustür dementsprechend sichern zu müssen. Und nichts anderes müssen die Nutzerhalter auch machen.
Herr Reding. Möchten Sie dazu was sagen, Herr Reding?
Schwer etwas dazu sagen. Das ist für den Nutztierhalter eine große Umstellung natürlich, jetzt wieder mit diesem Beutegreifer in ihrem Umfeld zu leben, welches ja über 150 Jahre, zumindest was Territorialvorkommen angeht, nicht mehr da war. Wenn die von heute auf morgen mit so einem neuen Problem, wenn wir es mal so nennen können, konfrontiert wären, dann ist auch das Gewohnheitstier Mensch nicht so schnell dabei, sich sofort an diese neue Umstellung zu gewöhnen. Was eben auch dazu führt, dass solche Schutzmaßnahmen nicht immer sofort umgesetzt werden und auch vielerorts auch nicht umgesetzt werden können. Wenn wir uns die Deiche angucken, da gibt es Deichverbände, die verbieten zum Beispiel das Aufrichten von Zäunen. Da sind die Leute, die Schafhalter, die die Deiche eben zur Menschensicherheit pflegen, denen sind die Hände gebunden. Auch wenn die wollen schützen, dürfen die da zum Beispiel. Das ist jetzt nur eins der Beispiele. Es gibt aber auch Gegenden, wo ein flächendeckender Schutz sehr schwierig ist. Wenn wir uns die Situation in Cuxhaven anschauen, da haben wir eben sehr viele Entwässerungsgräben und da kann man sehr schlecht diese tiefen Gräben, die ja auch teilweise mehr als 2 Meter tief sind und die auch, die einen wechselnden Wasserstand haben, die kann man nicht mit einem Elektrozaun vernünftig schützen. Und daher war es da auch eben möglich, dass Wölfe da problemlos will ich nicht sagen, dass sie da ausgewachsene Rinder töten konnten. Sie konnten in die Weiden reingehen, haben die Tiere ein bisschen rumgetrieben, bis ein Tier im Graben liegt. Wenn da ein 800 Kilo Rind 2 Meter in den Graben reinfällt, dann ist das ein gefundenes Fressen für die Wölfe.
Wir haben jetzt ja auch über den Abschuss gesprochen. Wie ist das eigentlich mit den sogenannten Problemwölfen, also Wölfen mit auffälligem Verhalten? Sollten die getötet werden, Herr Joger?
Ja, da muss man zunächst mal definieren, was ist ein Problemwolf. Das ist gar nicht so einfach. Wir hatten in Niedersachsen 2 bisher. Nicht? Der eine Wölfin, die Goldenstädter Wölfin, nicht? Die wurde auch auffällig, hat also eine große Zahl von Schafen gerissen, also weit mehr als andere Wölfe. Und konnte offenbar auch über Zäune springen, über Elektrozäune springen. Die hat auch zur Debatte gestanden, ob sie abgeschossen werden soll. Das gab eine große öffentliche Debatte, auch in Internetforen.
Wer entscheidet dann, ob ein Tier zu einem Problemtier wird?
Das Umweltministerium wird das wohl entscheiden. Ne? Und das wurde also tatsächlich, stand auf der Kippe. Man hätte unter Umständen, wenn noch was passiert wäre mit dieser Wölfin, hätte man sie abgeschossen. Man hat es dann nicht getan und interessanterweise hat sie ihr Verhalten dann geändert und ist heute noch am Leben, soweit ich weiß. Diese Goldenstädter Wölfin lebt wohl noch, Sie wissen es besser. Herr Reding, also das ist dann eben ein Grenzfall. Ne? Ist das ein Problemwolf oder nicht? Ne? Kann man darüber streiten. Sie wurde als Problemwolf diskutiert. Ich bin durchaus der Meinung, dass man in Fällen, wo tatsächlich große Probleme auftreten, die Tiere auch töten kann. Man muss es nur wirklich auf Fälle begrenzen, wo das die letzte Möglichkeit ist. Wölfe sind, wie ich schon sagte, sehr lernfähig. Man kann ihnen möglicherweise auch das schädliche Verhalten wieder abtrainieren. Ist nur mehr Aufwand als das Abschießen.
Es gibt ja in den osteuropäischen Ländern viel mehr Wölfe als bei uns. Wie gehen da Schäfer mit den Rissen um?
Ja, da gibt es diese berühmten Herdenschutzhunde. Jedes ost- und südeuropäische Land hat eine eigene Rasse entwickelt. Schon vor Jahrhunderten wurden die entwickelt. Diese großen Hunde wachsen zusammen mit den Schafen auf. Sie haben also nicht den Menschen als Partner. Sie identifizieren sich nicht mit der menschlichen Familie, sondern mit den Schafen als ihre Familie. Und entsprechend leben sie dann auch die ganze Zeit mit der Schafherde und verteidigen die Schafe. Das ist auch kein hundertprozentiger Schutz. Aber wenn der Wolf als intelligentes Tier feststellt, da habe ich Schwierigkeiten, da ist ein wachsamer Hund, dann wird er sich das dreimal überlegen, ob er da zugreift. Denn jeder Angriff ist für den Wolf ein Risiko. Das mit der Risikoabschätzung hatten Sie erwähnt, das kann ich durchaus bestätigen. Der Wolf scheut das Risiko aus gutem Grund, denn wenn er verletzt wird bei seiner Jagd, dann ist er unter Umständen am Ende, dann muss er sterben. Das kann sein, ne? Wenn er nicht mehr jagen kann. Insofern wird er sich bei diesen großen Hunden normalerweise nicht rantrauen und sich eine leichtere Beute suchen. Das ist eine sehr gute Strategie, die dort angewendet wird.
Sie hören Logo Wissenschaft aus Braunschweig, heute direkt aus dem Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Diesmal geht es um den Wolf, die Risiken, aber auch die Chancen seiner Wiederansiedlung in Deutschland. Ob wir wollen oder nicht, ganz unabhängig davon, ob wir uns nun freuen oder Angst davor haben. Der Wolf entdeckt zurzeit Deutschland wieder als Lebensraum. Positiv ist daran auf jeden Fall, dass es sich um eine Art handelt, die in Deutschland einmal gelebt hat und hier auch zum Ökosystem gehört hat und vor 100 Jahren dann vom Menschen hierzulande einfach ausgerottet worden ist. Was sind Ihrer Meinung nach weitere positive Seiten oder Chancen dieser Wiederansiedlung, Herr Joger?
Ja, da habe ich als Ökologe einen ganz wichtigen Punkt, den ich erwähnen möchte. Wir haben mit diesen großen Beutegreifern einen ganz wichtigen Regulationsfaktor verloren, der die Kranken und Schwachen aus den Herden der wilden Tiere entnommen hat in der Vergangenheit.
Getötet hat.
Der Wolf geht nämlich den Weg des geringsten Widerstandes. Er nimmt am liebsten schwache, kranke, verletzte Tiere, die Parasiten haben und so weiter. Und damit erfüllt er eine wichtige Funktion bei der Gesunderhaltung der Wildtierpopulation. Wir diskutieren in letzter Zeit über afrikanische Schweinepest und solche Dinge. Da könnte der Wolf helfen, die Bestände der Wildtiere gesund zu halten, indem er sie eben rechtzeitig, bevor dieses erkrankte Wildschwein jetzt loszieht und andere infiziert, indem er die rechtzeitig tötet und aus dem Kreislauf entfernt. Also der Wolf kann eine wichtige gesundheitsfördernde Funktion für unsere Wildbestände ausführen.
Sehen Sie das auch so, Herr Reding?
Der Wolf hat natürlich in allen Ökosystemen, wo er vorkommt, eine gewisse Rolle und eben auch die Regulierung vor allem dieser kranken, verletzten Tiere ist da natürlich ein wichtiger Faktor, den er mit einbringt.
Aber gehört dieses Tier tatsächlich immer noch in die Kulturlandschaft Deutschlands? Passt es überhaupt noch in dieses Land, das sich in den letzten 100 Jahren, ja, als es wolfsfrei war, doch sehr verändert hat, Herr Joger?
Das beweist uns der Wolf selber. Er kommt her, er wird hier nicht ausgewildert, er kommt von selbst, er besetzt neue Territorien, er fühlt sich hier wohl, also passt er auch in die Landschaft. Das zeigt er uns ja durch sein Verhalten.
Gibt es zu den Chancen, die mit dieser Wiederansiedlung zusammenhängen, auch neue Forschung?
Die Forschung schreitet ständig fort. Allerdings, die meiste Forschung zum Wolf wird immer noch in Nordamerika betrieben. Da ist ein großes Defizit bei uns noch zu schaffen. Ich denke, da ist noch ganz viel zu tun an Forschung. Verhaltensforschung ist natürlich viel an gefangenen Tieren gemacht worden. Aber wir haben in letzter Zeit festgestellt, dass das gar nicht wirklich aussagefähig ist für die Freilandpopulationen. Ich kannte noch aus meiner Jugend im Studium den Erik Ziemen, das war ein Wolfsforscher aus dem Bayerischen Wald, der hatte Wölfe im Gehege und der hat diese berühmten Sozialstrukturen, die sich immer wieder mal geändert haben, ein Wolf hat einen anderen aus der Alpha-Position verdrängt und so weiter erforscht. Und dann stellte man fest, das ist in der Natur ganz anders. Da verdrängt keiner den anderen, sondern es sind feste Paare, die einen Rudel gründen und ihre Nachkommen. Und die Nachkommen kämpfen nicht mit dem Vater um die Vormachtstellung im Rudel, sondern sie verlassen das Rudel, wenn sie geschlechtsreif werden und gründen ein neues Rudel. Die Forschung hat da zu ganz anderen Ergebnissen geführt, als das ursprünglich der Fall war.
Eins steht fest, der Wolf ist wieder da und es werden auch noch mehr Tiere werden. Mit dieser Tatsache und auch dem Umgang damit in der Zukunft müssen sich Menschen in Deutschland wohl oder übel auseinandersetzen. Eine Frage möchte ich allen Experten hier auf dem Podium zum Schluss jetzt nochmal stellen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Wölfe hier in Deutschland? Herr Vogelsang, was wäre Ihrer Meinung nach der beste Umgang mit der Wiederansiedlung der Tiere?
Dass wir gemeinsam Lösungen finden, was die Deichwirtschaft anbetrifft. Das stellt uns vor ganz, ganz große Probleme aktuell, dass wir uns gemeinsam mit den Nutztierhaltern auf Augenhöhe unterhalten und dass die illegalen Abschüsse endlich ein Ende haben. Solange wie diese Personen von gewissen anderen Personengruppen gedeckt werden, wird es schwierig, da auf einen Nenner zu kommen. Das wünsche ich mir für den Wolf. Ich bin mir ganz sicher, dass wir heute Abend durch diese vielfältigen Diskussionen vielleicht den einen oder anderen neu zum Thema Wolf haben, ja, nachdenken zu können. Und dann haben wir schon viel erreicht. Und ich glaube, es ist auch ein Generationsproblem. Da stelle ich jeden Tag bei meiner Arbeit fest, befrage ich 10 Kinder zum Thema Wolf, sagen 9, sie sind sofort dafür. Der Wissensstand von den, ich sage mal roundabout, 12- bis 15-Jährigen ist zum Teil deutlich höher, als wenn ich dagegen eine Personengruppe zwischen 30 und 50 befrage.
Herr Reding, was würden Sie sich für die Zukunft der Wölfe in Deutschland wünschen?
Ich wünsche mir eine vor allem sachliche und realistische Diskussion in der Gesellschaft. Denn weder die Verteufelung noch die Verherrlichung dieser Tierart wird uns ein Stück voranbringen in Zukunft. Einzig und allein eben die sachliche Diskussion basierend auf Fakten, auf wissenschaftlicher Forschung, die wird uns helfen, mit diesem Tier irgendwann, ja, nicht ohne Konflikte, sondern mit so wenig wie möglich Konflikten zusammenleben zu können. Denn verschwinden wird das Tier nicht mehr. Es ist ein neuer Nachbar. Ob man den jetzt mag oder nicht, ist genauso wie bei uns Menschen. Der ist da, den wird man so schnell nicht mehr los.
Und Sie, Herr Yoga, wie sehen Sie es? Wie sollte Ihrer Meinung nach die Zukunft der Wölfe in Deutschland aussehen?
Na gut, ich kann meinen Vorrednern in allem zustimmen, was Sie gesagt haben. Zusätzlich würde ich aber auch noch mir wünschen, dass wir Menschen den Wolf als gleichberechtigten Nutzer der Landschaft anerkennen, dass wir nicht immer die Landschaft nur für uns reklamieren und unsere Bedürfnisse, sondern dass wir den Tieren, speziell in diesem Fall auch dem Wolf, das Recht zugestehen, sein eigenes Leben zu führen.
Das war Logo, Wissenschaft aus Braunschweig, eine Gemeinschaftsveranstaltung von NDR Info, der Braunschweiger Zeitung und dem Haus der Wissenschaft. Es ging diesmal um unseren neuen Mitbewohner in Deutschland, den Wolf, und die Risiken und Chancen seiner Wiederansiedlung. Mit dabei waren Raoul Reding, Wildbiologe und hauptamtlicher Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft Niedersachsen, Ulrich Yoga, Biologe und Direktor des Naturhistorischen Museums in Braunschweig, und Matthias Vogelsang, Wolfsexperte und Wolfsbeauftragter in Hildesheim. Und wieder mal ein ganz, ganz tolles Publikum. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Applaus